Moin und herzlich willkommen beim Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Jona 1. Lange ist es her, ich glaube, das letzte Mal haben wir über Jona gepredigt, 2010 in England. Das muss weiter weg. So, passt das so? Ja? Jana, du sagst mir Bescheid. Jona. Genau, ich freue mich auf die Freizeit sehr, ich freue mich auf das Buch, ich freue mich mit euch, dieses Buch zu betrachten, anzuschauen, auch morgen in der Gruppenarbeit mit euch über die Wahrheiten in Jona auszutauschen. Und ich freue mich auch sehr mit euch, Gottes Herz anzuschauen. Wir werden sehr viel lernen über die Art und Weise, wie Gott ist in diesem Buch. Wir werden lernen darüber, wie gnädig und barmherzig er ist. Wir werden viel lernen über Jonas Herz und dadurch auch über unser Herz. Denn in jedem von uns steckt Jona. Jeder von uns wird einmal in seinem Leben eine Jona-Phase erleben. Deswegen ist es gut, gut zuzuhören. Vielleicht steckst du gerade in so einer Phase. Vielleicht kommt sie bald. Vielleicht hast du sie hinter dir. Aber jeder von uns betrifft dieses Buch. Und ich glaube, was das Besondere an dem Propheten Jona ist, ist wahrscheinlich der Punkt, dass wir uns in ihm mehr wiedererkennen als in allen anderen Propheten. Zumindest geht es mir so. Jeder von uns kennt diese Ängste, Gott treu zu sein, ihm nachzufolgen und ihm zu vertrauen auf dem Weg, den wir mit Gott gehen und den er für uns vorgesehen hat, bei jedem individuell. Ich habe das Kapitel 1, was wir heute anschauen wollen, in 4 Abschnitte aufgeteilt. Ich werde am Anfang nicht den Text lesen, sondern mit euch Stück für Stück durchgehen. Und ich werde es auch komprimiert halten, es ist schon sehr spät heute Abend, aber ich versuche die Grundgedanken mitzugeben, dass jeder heute Abend etwas aus Kapitel 1 mitnehmen kann. Und ich habe 4 Punkte. Der erste ist Gottes Auftrag. Die Überschrift übrigens ist Jahwes Ruf. Jahwes Ruf. Damit wir auch treu den Buchstaben bleiben, J, Jahwes Ruf. Also, erster Punkt, Gottes Auftrag. Der zweite Punkt, Jonas Reaktion. Der dritte Punkt, Gottes Reaktion. Und am Ende kommt der vierte Punkt, Gott gewinnt immer. Vers 1, Gottes Auftrag. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Das Buch Jona beginnt mit Gott, mit seinem Auftrag. Und damit haben wir gleich einen Einblick in Gottes Herz. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona. Geh in die Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Gott zeigt uns hier gleich am Anfang, wie sein Herz schlägt. Gott ist Missionar durch und durch. Das lernen wir hier in diesem Buch. Gott ist derjenige, der am allermeisten die Mission auf dem Herzen hat. Gott verfolgt eine Mission. Und wenn es etwas gibt, was du von dieser Jona-Freizeit oder aus dieser Predigt heute Abend auch mitnehmen sollst, dann ist es dies. Also ich habe einen Predigtsatz, aber vielleicht auch einen Satz für die ganze Freizeit, für das ganze Buch. Der lautet wie folgt: Gottes Gnade und Barmherzigkeit mit den Menschen draußen, die verloren sind, und auch mit dir, ist größer, als du es dir jemals vorstellen kannst. Amen. Gottes Gnade und Barmherzigkeit mit den Menschen draußen, die verloren sind, und auch mit dir persönlich, ist größer, als du es dir jemals vorstellen kannst. Nimm das Universum, denk darüber nach, wie groß es ist. Gottes Gnade ist größer über dich und über die Leute dort draußen, die er auserwählt hat. Die Geschichte beginnt mit dem Wort Gottes, das an Jona ging. Es beginnt mit einer Botschaft. Es beginnt mit einer Botschaft, einem Propheten, der übersetzt Taube heißt. Das lernen wir über Jona. Jona heißt Taube. Eine Taube, wie wir lernen, die überall hinfliegt, außer dorthin, wo sie hingesendet werden sollte. Und dessen Vater übersetzt Treue bedeutet. Das ist schon mal ein Paradox. Wir werden im Laufe der Geschichte sehen, dass es viele Paradoxon gibt. Ich glaube, so ist das richtige Wort. Viele Dinge, die einfach widersprüchlich sind. Ja? Gott sendet jemanden aus, dessen Vater Treue heißt und er ist genau das Gegenteil. Also, die Geschichte Jona beginnt mit der Botschaft Gottes. Gott schwieg nicht. Er wollte retten und nicht nur das, seine Gnade erreichte auch über das auserwählte Volk Israel hinaus Herzen von Menschen aus heidnischen Völkern. Er spricht zu heidnischen Völkern. Das Besondere an Jona ist, dass er der einzige Prophet war, der sich nicht wie die anderen Propheten an das eigene Volk gerichtet hat und Israel zur Buße aufrief, sondern nach außen zu einem anderen Volk gesandt wurde. Das ist sehr ungewöhnlich, wenn wir uns die Geschichten der anderen Propheten anschauen. Jona wird zu einem Volk gesandt, das schlimmer war als alles, was du dir vorstellen kannst. Und das offenbart Gottes Herz. Gottes Herz schlägt für Weltmissionen. Das tat es damals und das tut es heute noch. Gott ist derselbe damals so wie heute. Und die ersten Verse zeigen uns direkt, wenn wir uns gleich anschauen, wer Ninive ist, zeigen uns direkt, dass Gott ein barmherziger und liebevoller Missionar ist, durch und durch. Der größte und liebevollste Missionar, den es überhaupt gibt. Gott ist Missionar. Und auch wenn an anderen Stellen im Alten Testament Gottes Gericht über gottlose Völker und Nationen wir sehen können, sehen wir hier, dass er Gnade hat und das ohne Limit. Gnade ohne Limit. Man kann es vielleicht so ausdrücken, Tim Keller hat es so ausgedrückt, als er ein Buch darüber geschrieben hat. Dieses Buch ist ein Bericht über Gottes unverschämt große Barmherzigkeit. Über seine unverschämt große Barmherzigkeit. Barmherzigkeit nicht nur über eins der bösartigsten Völker, wie wir noch lernen werden, dass es jemals gab, sondern auch über einen der untreuesten Knechte, die die Welt vielleicht jemals gesehen hat. Mache dich auf, Jona, und geh in die große Stadt Ninive. Predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Punkt 1. Gottes Herz schlägt für die dunkelsten Menschen auf dieser Welt. Wie reagiert Jona? Punkt 2. Vers 3. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen, was in einer komplett entgegengesetzten Richtung war, und zwar komplett im Westen, anstelle nach Ninive zu gehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Jetzt kommt vielleicht die Frage hoch, okay, Jona, was ist los mit dir? Gott spricht zu dir und du bist ungehorsam? Würde nicht jeder von uns sagen, ey, wenn ich Gottes Stimme höre, dann bin ich sofort weg. Dann gehe ich natürlich dorthin, wo Gott mich hinsenden möchte. Ich will doch gehorsam sein. Aber es tat Jona nicht. Er tat nicht das, was die meisten von uns vielleicht erwartet hätten. Warum? Warum hat diese Botschaft Jona überhaupt nicht geschmeckt? Ist es nicht etwas Schönes, Jona, im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein und als Werkzeug benutzt zu werden? Ist nicht das, wofür wir beten, Herr? Benutze mich als Werkzeug in deinen Händen. Das höre ich oft, das Gebet. Das bete ich auch selbst sehr häufig. Ist nicht was Schönes, wenn Gott dich jetzt offensichtlich als Werkzeug hinausschickt, um Menschen Rettung zu bringen? Ist nicht etwas Schönes? Was ist los mit dir, Jona? What's wrong with you? Am einfachsten ist es, Gottes Auftrag entgegenzunehmen, wenn das eigene Herz mit dem Herzen Gottes zu 100% übereinstimmt, oder? Wenn du bei der Arbeit einen Auftrag bekommst oder in der Schule und du stehst 100% dahinter, das ist doch schön. Dann sagst du, Lehrer, Herr Schmitz, ich mache gerne diese Aufgabe, ich bin voll dabei. Aber hier zeigt uns Gott, dass er Jona einen Auftrag gibt, der mit seinem Herzen nicht übereinstimmt. Und ich freue mich, dass wir jetzt Jona anschauen und ja, ich hoffe, dass wir so ein bisschen lernen aus dieser Geschichte und auch verstehen, was Gott mit seinem Auftrag auch mit uns tut. Um Jonas Reaktion jetzt besser zu verstehen, möchte ich euch heute Abend einen Blick in Jonas Herz geben. Und dazu muss ich euch ein paar Hintergrundinformationen geben, die wir hier nicht aus dem Text direkt ziehen können. Aber wir müssen verstehen, wer Jona ist und was ihn ausgemacht hat, um zu verstehen, warum er so handelt, wie er handelt. Und vielleicht deckt das auch einiges in unseren Herzen auf. Wer war Jona? Aus der Geschichte selbst wissen wir nicht sehr viel über Jona, aber wir wissen aus Kapitel 4, Vers 3, da werden wir auch noch eine Predigt von Andi hören, dass Jona einen unglaublichen Hass auf Ninive und seine Einwohner hatte. Dass er sogar, wie er in diesem Vers sagt, Kapitel 4, Vers 3, lieber sterben würde, als mitzuerleben, dass Ninive Gnade erfährt. So sehr hasst er dieses Volk und hasst deshalb auch diesen Auftrag. Woher kam der Hass? Wer war Ninive? Was können wir über diese Stadt erfahren? Wenn ich euch gleich ein paar Sätze vorlese, ein paar Beschreibungen über die Stadt, dann kann wahrscheinlich der ein oder andere etwas mehr nachvollziehen, woher diese Reaktion von Jona kommt. Ninive war die damalige Hauptstadt des mächtigen Assyrischen Reiches und Feind von Israel. Das Assyrische Reich war nicht nur mächtig, sondern auch bekannt für die brutale und abscheuliche Art, mit ihren Feinden umzugehen. Und um euch ein kleines Bild mitzugeben darüber, wohin die gnädige Botschaft Gottes gehen soll, wollte ich euch mal ein paar Sätze vorlesen von Archäologen, Historikern, die sich mit der Stadt oder mit dem Assyrischen Reich beschäftigt haben und auch über Ninive. Die Könige ließen ihre militärischen Siege oft dokumentieren und weideten sich an den mit Leichen übersäten Schlachtfeldern und niedergebrannten Städten. Der berühmte Herrscher, ein Herrscher von dem Assyrischen Reich damals, der berühmte Herrscher Salmanasser III. Ist besonders durch große Steinreliefs bekannt, die detaillierte Folterszenen und zerstückelte und enthauptete Feinde abbilden. Die Geschichte Assyriens ist so blutrünstig und grauenvoll wie kaum etwas anderes, was wir kennen. Wenn sie Feinde gefangen genommen hatten, schlugen die Assyrer ihnen mit Vorliebe beide Beine und einen Arm ab, damit sie dem sterbenden Opfer zynisch die verbliebene Hand schütteln konnten. Freunde und Verwandte wurden gezwungen, die abgeschlagenen Köpfe ihrer hingerichteten Lieben öffentlich auf Stangen durch die Straßen zu tragen. Die Assyrer rissen den Menschen die Zunge heraus und streckten die Leiber der Gefangenen mit Seilen, um ihnen anschließend bei lebendigem Leib die Haut abzuziehen, die darauf an der Stadtmauer aufgehängt wurde. Sie verbrannten Jugendliche bei lebendigem Leib. Diejenigen, die Zerstörung ihrer Städte überlebten, wurden auf grausame Art versklavt. Und jetzt zum Schluss, man bezeichnete das Assyrische Reich daher auch als ein Terrorstaat. Jona, geh dorthin, ich will den Menschen Gnade geben. Vielleicht können wir uns jetzt besser hineinversetzen in die Situation, in der Jona steckt. Und bei aller Kritik an ihm, und das passiert auch, wenn wir uns mit Jona beschäftigen, dass wir mit dem Finger auf Jona zeigen und sagen, wie kannst du nur, Jona? Ist es, glaube ich, menschlich, diese Reaktion, dass wir erstmal sagen, Gott, ich kann das nicht emotional, das ist zu viel. Das ist zu viel. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie emotional schwierig das für Jonah war, diesen Auftrag entgegenzunehmen. Ist vielleicht heute vergleichbar, keiner von uns hat Krieg hier erlebt. Für einige, die als Flüchtlinge hergekommen sind, wissen, wie viel Leid in so einem Krieg passiert. Und ich kann mich nicht hineinversetzen, aber vielleicht können sich die hineinversetzen, die aus einem Kriegsgebiet kommen. Wie schwierig das ist zu verstehen, okay, Gott ist mit dem schlimmsten Menschen auf diesem Erdball gnädig. Denen, die vielleicht sogar Freunde und Verwandte von Jon auf brutalste Weise ermordeten, wir wissen es nicht, denen soll er jetzt diese Botschaft der Rettung bringen. Was muss in Jona vorgegangen sein? Ich kann mir vorstellen, dass er mit Gott gehadert hat und Dialog geführt hat und Sätze fielen wie: Gott, weißt du eigentlich, wo du mich hinschickst? Weißt du eigentlich, wem du dort Gnade geben willst? Sie haben Gericht und Hölle verdient, nichts mehr. Nichts mehr. In diesem Punkt möchte ich uns herausfordern. Und ich glaube, Gott zeigt auch im Laufe der Geschichte, jetzt in diesen nächsten 4 Kapiteln, dass Jona ein Herzensproblem hat und ein falsches Selbstbild von sich. Und ich möchte so ein bisschen mit euch über Jonas Identität sprechen und euch herausfordern, wo ihr steht in dieser Frage der Identität. Wer bin ich? Was macht mich aus? Lebe ich aus der Gnade heraus? Kann ich den anderen Menschen, den übelsten Menschen Gnade wünschen oder nicht? Wo stehe ich da selbst? Und ich glaube, dass Gott uns durch diesen Text, durch diese Geschichte herausfordern möchte, nochmal neu die Gnade zu verstehen, um ein barmherziges Herz für jeden Menschen da draußen zu haben und auch ein warmherziges Herz, ein betendes Herz für die übelsten Menschen draußen. Vielleicht nimmt er diese Geschichte, um dir heute Abend nochmal besonders eine Person aufs Herz zu legen, die du hast, die du nicht gern hast, denen du eigentlich dasselbe wünschst, wie Jona auch den Assyrern gewünscht hat. Was wissen wir noch über Jona? In 2. Könige 14, Vers 25 lesen wir, dass Jona in der Regierungszeit von König Jerobeam, dem Zweiten von Israel, und das war ca. 786 bis 746 vor Christus wirkte. Das war Jonas Kontext damals. Dort lesen wir auch, dass er, anders als die Propheten Amos und Hosea, die das Königshaus wegen seiner Ungerechtigkeit und Untreue zu Gott kritisierten, dass Jona Jerobeams, also dem König, von dem König, dessen aggressive Militärpolitik zur Ausdehnung der Macht und des Einflusses Israels unterstützt hat. Und die ersten Leser von diesem Buch Jona, vielleicht gab es damals in der ersten Gemeinde schon so eine Frühjahrsfreizeit, die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, wir nehmen mal das Buch Jona durch. Die ersten Leser, die noch näher dran waren an der Wirkungszeit von Jona, hatten Jona vermutlich damals als einen patriotischen Nationalisten in Erinnerung und müssen darüber gestaunt haben, dass Gott ausgerechnet ihn, diesen Jona, zu dem Volk schickte, das er am meisten gefürchtet hat und gehasst hat. Jonas Problem war folgendes. Seine Identität war viel mehr mit der Zugehörigkeit zur Nation Israel, also mit seinen ethnischen Wurzeln gegründet oder verknüpft, als in der Gnade und Liebe Gottes, als darin, ein Kind Gottes zu sein. Das machte Jona aus und seine Identität bestimmte sein Handeln und seine Reaktion auf diesen Auftrag. Sein verzerrtes Selbstbild stand ihm im Wege, um den Auftrag Gottes treu auszuführen und Barmherzigkeit mit jedem Menschen zu haben. Und das ist das Schöne an dieser Geschichte von Jona. Gott nimmt absichtlich einen Menschen, der diesen Auftrag abscheulich findet, sieht die Reaktion, wartet sie ab, aber belässt es nicht dabei, wenn er untreu wird, sondern er zieht sein Ding durch und er arbeitet an Jona. Gott ist weise durch und durch. Er rettet nicht nur die Stadt Ninive am Ende, ich werde jetzt ein bisschen spoilern, sondern er arbeitet gleichzeitig am Herzen von Jona. Das ist seine Weisheit. Jona brauchte einen neuen Blick auf Gottes Gnade und vielleicht brauchst du sie heute Abend auch. Er brauchte einen neuen Blick auf Gottes Gnade und der unverdienten Liebe in seinem Leben. Das ist das, was jeder von uns immer wieder neu braucht. Und der Punkt ist der, wir sehen uns häufig selbst in Jona in dieser Geschichte. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir in dieser Geschichte auch Ninive sind. Jeder von uns ist Ninive. Keiner von uns hat Gnade verdient. Und Jona musste verstehen, dass er nicht besser ist als Ninive, dass er genauso rettungsbedürftig war wie Ninive. Und ich hoffe, dass wir dadurch verstehen, dass Gott unglaublich große Gnade über uns hatte, wir selbst Ninive sind, wir mit einem neuen Herzen, wenn wir von dieser Freizeit zurückgehen, mit einem neuen Herzen auf die anderen Menschen blicken, mit einem neuen Herzen für Menschen beten und uns auch herausfordern lassen von Gott, uns senden zu lassen, wo auch immer er uns haben möchte. Gottes Berufung und Auftrag an uns persönlich ist immer mit Gottes Arbeit an unseren Herzen verbunden. Das lernen wir bei Jona. Seine Berufung und sein Auftrag, diese große Stadt für das Reich Gottes zu gewinnen, ist gleichzeitig mit der Arbeit Gottes an seinem Herzen verbunden. Und das tut Gott auch bei uns. Gott arbeitet nicht nur mit dir an seinem Reich zur Vergrößerung des Reiches Gottes, sondern er arbeitet auch in deinem Herzen an seinem Reich und vergrößert es in deinem Herzen. Das ist der Punkt. Er arbeitet durch die Berufung auch an deinem Herzen. Deshalb die Frage an dich heute Abend in diesem zweiten Punkt. Worin ist deine Identität gegründet? Was macht dich aus? Wie siehst du dich? Siehst du dich wie Jona in etwas anderem, was dich dazu kaltherzig macht und lieblos gegenüber den verlorenen Menschen da draußen? Oder ist deine größte Identität Jesus, der dich von der Hölle befreit hat, der dir unverdiente Gnade gegeben hat? Das ist für mich heute Abend der wichtigste Punkt, den ich an dich weitergeben möchte. Wo ist deine Identität? Wenn wir verstehen, was Jesus für uns gemacht haben, dann können wir nicht anders, als den Menschen draußen mit Liebe begegnen. Deshalb investier die Zeit darin, darüber nachzudenken, was Jesus für dich getan hat. Hätte Jona das vorher getan und wäre in dieser Situation eng an dem Herzen Gottes zu sein, dann hätte er diesen Auftrag anders entgegengenommen und hätte nicht so reagiert. Zweiter Unterpunkt von Punkt 2. Ich hoffe, ihr könnt folgen. Gegen Gottes Willen zu rebellieren ist immer ein Abstieg. Es geht weiter im Text. Was passiert, wenn wir gegen Gottes Willen handeln? Der Text beschreibt uns, in welche Richtung es mit dir geht, wenn du gegen Gott handelst. Wenn du einen Auftrag bekommst, den Willen Gottes offenbart bekommst, dann zeigt uns diese Geschichte, in welche Richtung es mit dir geht. Es heißt im Vers 3, da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen und er ging nach Jaffo hinab. Er ging nach Jaffo hinab. Merkt euch dieses Wort hinab. Dreimal begegnet uns in der Geschichte von Jona die Situation, dass es für Jona hinabging. Erstens, er ging nach Jaffo hinab. Zweitens, er ging im Schiff hinab in den unteren Raum. Und letztlich, am Tiefpunkt seiner Beziehung zu Gott, ging er mit dem Wal hinab ins Meer. Also Anwendung für dich, wenn du gegen Gott handelst, dann geht es für dich wohin? Hinab. Sehr gut. Wenn du dich gegen Gott wendest, dann kann nur alles schief gehen in deinem Leben. Dann kann nur alles schief gehen in deinem Leben. Vielleicht bist du gerade in der Situation und überlegst, möchte ich Gott treu sein oder nicht? Möchte ich gegen seinen Willen handeln? Tu es nicht. Das ist die Lektion aus dieser Geschichte. Tu es nicht, es geht für dich hinab. Jetzt fragst du dich, okay, was ist denn der Wille Gottes in meinem Leben? Ich habe jetzt nicht so eine akustische Stimme wie Jona gehört, dass er mir klar und deutlich gesagt hat, geh dorthin in diese Stadt und erobere sie für mich mit dem Evangelium. Das haben wahrscheinlich die wenigsten von uns erlebt, vielleicht gar keiner, ich weiß es nicht. Aber was wir wissen ist, und diese Frage habe ich dann auch häufig, wenn ich mit Jugendlichen spreche, ja, ich oder bete und sie mir sagen, ja, ich möchte gerne den Willen Gottes in meinem Leben herausfinden, dass man sich häufig gar nicht fragt, was ist denn, was weiß ich denn schon von Gottes Willen? Was weiß ich denn schon? Und es gibt die Unterteilung in Gottes Wort. Es gibt einmal den allgemeinen Willen Gottes, der uns alle betrifft, der für alle gilt. Und es gibt den spezifischen Willen Gottes, der sehr individuell ist. Aber ich möchte dich heute Abend fragen, hast du dich schon mal gefragt, was möchte Gott allgemein von mir? Und da möchte ich dir vorlesen, 1. Thessalonicher 4, Vers 3 bis 5. Hier kannst du Gott treu sein und nach seinem Willen handeln. Es heißt hier, denn das ist der Wille Gottes, und zwar was? Eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Und ein jeder von euch verstehe, sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu halten. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Was ist Gottes Wille? Eure Heiligung. Bist du bemüht, in der Heiligung voranzukommen, dem nachzustreben, Gott zu gefallen, ein Leben nah am Herzen Jesu zu leben, um verändert zu werden? Wenn du dem nicht nachgehst und gar nicht bestrebt bist, ihm dort gehorsam zu sein, dann geht es für dich hinab. Also mach dir bewusst, dass du schon weißt, dass es etwas gibt, was Gott von dir will, und zwar deine Heiligung. Vielleicht bist du gerade auf Abwägen, läufst von Gott weg, bist vielleicht gar nicht freiwillig angemeldet, hier auf der Freizeit, deine Eltern haben dich angemeldet, weil sie denken, es tut dir gut. Vielleicht bist du offensichtlich auf dem Weg weg von Gott, du willst nichts mit Gott zu tun haben. Dann möge diese Predigt dich heute aufwecken und dich wieder zu ihm zu führen, wenn du ihn schon kennst. Dich nach Hause holen, wenn du ihn schon kennst. Und wenn du ihn nicht kennst, kehr um. Kehr um, sonst geht es für dich hinab. Vielleicht gibt es auch einen spezifischen Willen für dich. Vielleicht hat Gott einen ähnlichen Auftrag für dich, wie er ihn für Jona hatte. Ich weiß es nicht. Was ich dir aber mitgeben kann, ist, bete konkret für deine Berufung und schau, ob Gott dir etwas aufs Herz legt. Vielleicht gibt es etwas auf deinem Herzen, was schon länger dort schlummert und was du wegstößt und gar nicht annehmen möchtest. Er hat uns mit dem Heiligen Geist erfüllt, der uns täglich führt. Vielleicht gibt es eine Person in deinem Leben, der du das Evangelium mal erklären sollst, die du schon länger siehst in der Schule, in der Klasse, oder auch auf der Arbeit. Vielleicht drängt dich der Heilige Geist, hier etwas zu tun. Und da will ich dir Mut machen, geh dem nach. Geh dem nach und stell dich dem Auftrag. Er gibt dir die Kraft, um diesen Auftrag auszuführen. Und wir stehen auch offen bereit, wir als Jugendleitung, auch für dich zu beten. Gerne auch nach der Predigt können wir zusammen uns Gottes Willen stellen und dafür beten. Punkt 3. Und keine Sorge, ihr seht, ja, wir haben noch einen langen Text vor uns. Der letzte Punkt ist der kürzeste, hat aber den längsten Text. Wir schaffen das. Gottes Reaktion. Was passiert, nachdem Jona geflohen ist? Vers 4, da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Das Schöne an unserem Vater im Himmel ist, er lässt uns nicht so weit hinabsteigen, dass wir ins Verderben gehen. Er lässt uns nicht so weit hinabsteigen, dass wir ins Verderben gehen. Warum? Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. 2. Timotheus 2, Vers 13. Hier offenbart sich dieser Vers im Leben von Jona. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich nicht selbst verleugnen. Und wie sieht Gottes Treue aus? Er schickte einen großen Sturm. Es war kein gewöhnlicher Sturm. Wir sehen das anhand der Reaktion der Seefahrer, die eigentlich Stürme kannten. Sie haben sich in die Hose gemacht. Und das muss ein außergewöhnlicher Sturm gewesen sein, der die Leute dazu brachte, dass sie gefragt haben, okay, hier steckt mehr hinter, das ist nichts Gewöhnliches, hier ist der Schöpfer selbst am Werk. Gott hat hier eindeutig klar gemacht, dass er selbst hinter diesem Sturm steckt. Und das war auch Jona bewusst. Und was ich heute aus diesem Text für uns rausnehmen möchte, ist, dass dieser Sturm in Jonas Leben symbolisch für Gottes liebevolles und auch manchmal schmerzhaftes Eingreifen im Leben seiner Kinder steht, wenn sie es nötig haben. Ja, dieser Sturm steht symbolisch dafür, dass Gott liebevoll, aber auch oft schmerzhaft eingreift, wenn es im Leben der Kinder nötig ist. Gott lässt nicht zu, dass eins seiner Kinder abfällt. Und wenn es bedeutet, dass ein Wal sein Kind tief hinab ins Meer bringen muss. Es ist eine Lebenserhaltungsmaßnahme. Ich weiß nicht, haben einige von euch schon Führerschein gemacht? Wir müssen ja alle einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Vor einigen Jahren, als ich den Erste-Hilfe-Kurs gemacht habe, ich weiß nicht, ob es heute noch ist, keine Ahnung, dort lernt man diese Herzdruckmassage. Da drückt man so ein bisschen, keiner von uns kann sie wirklich, aber man hat diese Puppe, und dann drückt man drauf und bis man nicht mehr kann, jeder darf mal. Und was ich spannend fand, das war ein Detail, was mir so hängen blieb, ist, als die Frau uns erklärt hat, wie man drücken soll, sagte sie, dass du so doll drücken musst, also das Blut muss ja durch den Körper gepumpt werden und dass man in Kauf nimmt, dass auch teilweise Rippen brechen. So doll muss man drücken. Also es ist nicht unüblich, dass bei so einer, Lissy nickt, die kommt aus der Medizin, dass man so doll drückt, dass man in Kauf nimmt, dass Rippen brechen. Wozu? Damit das Leben gerettet wird. Und vielleicht hilft dieses Bild zu verstehen, dass Gott Dinge in unserem Leben tut, die schmerzhaft sind, die wehtun, die aber dazu dienen letztendlich, um dein Herz weiter am Schlagen zu lassen, dich am Leben zu halten. So können wir Gottes Züchtigung und sein Wirken in unserem Leben, wenn wir ungehorsam sind, vielleicht besser verstehen, bildlicher verstehen. Zur Not bricht er dir auch eine Rippe, damit du weiter lebst. Und so hat es Jona erlebt. Er wurde ins Meer geworfen und das hören wir dann morgen von Joel, wie es ihm dann ging. Aber das war die Methode, wie Gott gewirkt hat. Hebräer 12, Vers 4 bis 8 könnt ihr euch mal aufschreiben. Ein ganz wichtiger Vers, wenn ihr solche Zeiten habt, Gottes Liebe hinterfragt, dann lest Hebräer 12, Vers 4 bis 8. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das euch als zu Söhnen spricht. Das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Schmerzen in deinem Leben, wenn du diesen Weg gehst und ungehorsam bist, stehen nicht im Widerspruch mit Gottes Liebe. Und vielleicht erlebst du gerade Stürme in deinem Leben, weil du Kompromisse mit deiner Sünde eingehst, weil du nicht bereit bist, dich abzuwenden von der Sünde. Wunder dich nicht, dass Gott dann so drastisch handelt in deinem Leben, wenn du auf dem Weg ins Verderben bist. Eins ist mir noch wichtig an dieser Stelle, in diesem Punkt. Dann kommen wir auch schon zu Punkt 4. Ich möchte auch nochmal sagen und klarstellen, dass ein Sturm in deinem Leben nicht immer auf Sünde zurückzuführen ist. Das ist auch nochmal wichtig. Wenn wir die ganze Bibel anschauen, dann müssen wir feststellen, es ist nicht immer verknüpft mit Sünde in deinem Leben. Das lernen wir aus der Geschichte von Hiob. Manchmal arbeitet Gott auch auf mysteriöse Weise, die wir nicht verstehen. Und manches werden wir erst in der Ewigkeit verstehen. Deswegen, wenn du jetzt nicht weißt, wenn du jetzt dich fragst, okay, ich habe einen Sturm im Leben, jetzt weiß ich gar nicht, welche Sünde es ist, such nicht endlos, vielleicht ist einfach keine Sünde da. Und dann nehmen wir auch Gottes Sturm aus seiner weisen und liebevollen Hand, auch wenn es nicht mit Züchtigung verknüpft ist. Verstehen wir den Punkt? Deshalb hier nochmal der letzte oder ein Merksatz für meinen dritten Punkt. Wenn ein Kind Gottes in seinem Leben einen Sturm erlebt, dann steckt immer Gottes unendliche Liebe und Gnade dahinter. Nicht der Prozess ist das Entscheidende, sondern das Ergebnis. Wenn ein Kind Gottes in seinem Leben einen Sturm erlebt, dann steckt immer Gottes unendliche Liebe und Gnade dahinter. Nicht der Prozess ist das Entscheidende, sondern das Ergebnis. Gott sendet einen Sturm. Letzter Punkt, Punkt 4, Gott gewinnt immer. Ich werde den längeren Abschnitt nochmal kurz vorlesen und auch hier mit euch ein paar Wahrheiten rausziehen, damit ihr ruhig schlafen könnt. Vers 5, und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinab in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, also der Kapitän, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf es Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du? Und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu. Denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten, nochmal den Vers, und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Gott gewinnt immer. Man könnte jetzt aus diesem Text auch nochmal 5 Predigten machen, aber ich werde uns nur ein paar Gedanken rauspicken. Und zwar folgendes. Jonas Untreue ist kein Hindernis für Gott, seine Ziele zu erreichen und sein Reich zu bauen. Dein Versagen ist für Gott kein Hindernis. Vielleicht bist du heute Abend hier und sitzt hier und denkst, ich hab's schon verkackt. Ich hab's echt vermasselt. Da möchte ich dir zurufen durch diese Geschichte. Gott ist in Control. Er ist dabei zu arbeiten, auch über dich hinweg. Gott kann selbst Esel dazu benutzen, um mit seinem Wort sein Ziel zu erreichen. Er kann selbst Esel dazu benutzen. Und hier ist spannend, Beobachtung im Text. In diesem Fall tut Gott es durch den Mund eines Heiden, und zwar dem Kapitän. Er sagt Folgendes in Vers 6. Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Das sind die Worte vom Kapitän. Und diese Worte sind, das können wir Deutschen, ich glaube, in den meisten Übersetzungen nicht so sehen. Aber diese Worte sind im Hebräischen die gleiche Formulierung wie im Vers 2, als Gott Jona zurief: Steh auf und geh nach Ninive. Die gleichen Worte benutzt der Kapitän im Schiff. Und das muss Jona kalt den Nacken runtergelaufen sein, als er dort schlief und die Worte des Kapitäns hörte. Gott sprach durch den Kapitän zu Jona, um ihn wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Jona sollte eigentlich zu den Heiden rufen, sie sollen Gott anrufen. Stattdessen ruft jetzt ein Heide zu Jona, er soll seinen Gott anrufen. Nächstes Paradoxon, verrückt, oder? Gott benutzt diesen Heiden, um Jona wieder zu ihm selbst zu bringen. Gott lässt sich nicht spotten, du kannst vor ihm nicht weglaufen. Er wird dir auch nachgehen und dich wieder auf die richtige Bahn bringen. Gott kann selbst den Ungehorsam seiner Kinder gebrauchen, um Menschen Rettung zu bringen. Er bleibt souverän darüber. Und das ist das Verrückte. Jonas Ungehorsam wurde in dem Fall zum Segen und zur Rettung für Verlorene. So groß ist unser Gott. Jona lief weg vor den Heiden und ist letztlich auf dem Schiff bei Heiden gelandet, was dazu geführt hat, dass sie den echten Gott kennengelernt haben und nach ihm gerufen haben. Deswegen hatte ich Vers 16 nochmal wiederholt. Unterstreicht euch das gerne in der Bibel. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Gott steht souverän über das Versagen von Jona. Mit anderen Worten, in meinem letzten Punkt, Gott kann aus Mist, den du verzapft hast, etwas Gutes machen. Und das führt uns zu Jesus. Jemand muss immer dafür zahlen, wenn gesündigt wird, wenn etwas verzapft wird. Jemand muss immer zahlen. Jona musste letztendlich ins Meer geworfen werden, damit der Sturm gestillt wird, damit der Ungehorsam gesühnt wird. Das Lobpreisteam kann gern schon nach vorne kommen. In dem Fall war es Jona, der ins Meer geworfen wurde, damit der Sturm gestillt wird. Und wir wissen, dass Jona eine Geschichte ist auf Jesus selbst. Jesus selbst hat gesagt, dass er der größere Prophet ist. Und Jona hier nur symbolisch für einen größeren Propheten, einen größeren Jona steht. Und zwar Jesus selbst. Er war derjenige, der letztendlich ins Meer der Sünde geworfen wurde, am Kreuz, damit jeder von uns Rettung haben kann, damit der Sturm des Zornes Gottes gestillt werden kann. Und damit wir ihn anbeten. Das hat Jesus für uns getan. Und das tut auch Jesus für unsere Sünde des Ungehorsams. Dass wir weiter den Weg mit Jesus gehen können. Dass er uns treu bleiben kann. Er musste selbst dafür bezahlen. Und deshalb das am Ende an dich. Jesus ist der größere Jona. Und ich bin gespannt, was die anderen Prediger noch vorbereitet haben. Was wir noch lernen werden, auch über Jesus in dieser Geschichte. Aber das soll es für heute erstmal gewesen sein. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Arche-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute noch durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf archejugend.de. Bis zum nächsten Mal. Be blessed.